Ja, vielen Dank für euren Lobpreis. In diesen Liedern war ja eigentlich die ganze Adventsbotschaft schon drin. Aber es gibt noch ein paar andere Aspekte, also ich habe schon noch was zu sagen. Als Tobias mich vor einigen Wochen angesprochen hat, ob ich am 28.11. den Predigtdienst übernehmen möchte, habe ich an alles gedacht, nur nicht an den ersten Advent. November, wir kamen sofort der Ewigkeitssonntag, weil vor einem Jahr hatte ich auch das Vergnügen, am 27.11. zu predigen und da war der Ewigkeitssonntag. Aber ich gucke in meinen Kalender, da sehe ich, oh, hoppla, der erste Advent. Und nun ist es halt so, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, wir haben ja hier auch schon eins. Und nach all dem, was in diesem Jahr schon war, sind wir jetzt wieder in der Adventszeit angekommen. Die vorweihnachtlichen Aktivitäten nehmen langsam an Fahrt auf. Dabei sollte der Advent aber eigentlich mehr sein als eine organisatorische Plattform für die Planung und Abwicklung des Weihnachtsfestes. Ich wollte eigentlich ein weiteres Bild haben, aber das macht es nicht. Muss man da noch einschalten vorne? Ah, da ist es. Ja, es ist so eine kleine Karikatur, wie es bei vielen im Advent aussieht. Adventsstress, bitte nicht stören. Und die beiden Engel, die haben eigentlich eine frohe Kunde. Da steht drauf, freut euch, denn der Herr ist nah. Fürchtet euch nicht. Aber diese frohe Botschaft, die lässt man einfach gar nicht mehr so nah an sich herankommen, weil es doch eine ganze Reihe von Dingen gibt, die einem vom Eigentlichen der Vorweihnachtszeit oder der Adventszeit ablenkt. Dabei ist Advent eigentlich eine urchristliche Erfindung. Es gibt in keiner anderen Religion und in keiner anderen Lebensphilosophie den Begriff Advent oder eine Zeit, die dem Advent vergleichbar wäre. Adventus Domini, so haben unsere frommen Vorfahren diese Zeit genannt. Advent, das heißt Ankunft. Und wenn man heute mal eine Umfrage machen würde, was ist denn Advent, was verstehst du darunter? Da kriegt man meistens zur Antwort, ja, warten auf Weihnacht. Für mich war es auch eigentlich immer der erste Begriff, den ich bei Advent so von mir gab. Advent, das heißt warten. Aber es ist viel mehr. Advent ist eigentlich Ankunft. Das ist so etwas wie eine vollendete Gegenwart. Also es ist mehr als auf etwas warten, sondern die Ankunft, die ist ja eigentlich schon geschehen. Es gibt im Advent zwei zeitliche Bezüge. Zum einen denken wir im Advent an die Menschwerdung von Jesus, also an das Weihnachtsfest, was uns bevorsteht, an etwas, was eigentlich in der Vergangenheit war. Aber gleichzeitig sollten wir auch an die Zukunft denken, an die Wiederkunft von Jesus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Adventszeit. Also die zeitlichen Bezüge sind einmal die Vergangenheit, aber gleichzeitig auch die Zukunft. Zurückschauen und gleichzeitig in die Zukunft blicken. Ich habe am letzten Samstag in der Weinheimer Zeitung, da ist ja immer so ein geistliches Wort, und immer wenn ich lese, die Frau Fleckenstein, das ist eine Justizrätin im Ruhestand, wenn sie das geistliche Wort schreibt, da bin ich immer ganz gespannt, was hat sie denn heute geschrieben. Und sie hat eine wunderbare Redewendung in ihrem geistlichen Wort. Und zwar hat sie die Wortpaarung gebraucht, schon und noch nicht. Also schon, Bindestrich, noch nicht. Und das ist eigentlich das, was Advent in drei Worte bringt. Es ist eigentlich alles schon passiert, woran wir im Advent denken, Weihnachten. Aber es ist noch nicht alles passiert. Es ist noch etwas, auf das wir uns freuen dürfen und es ist noch etwas, was uns bevorsteht. Die Adventszeit war schon früh in der Kirchengeschichte etabliert. Sie markiert den Beginn des Kirchenjahres. Also heute ist der erste Tag des Kirchenjahres 2022 und ursprünglich dauerte die Adventszeit 6 Wochen. Also sie endete nicht am 4. Advent, sondern sie ging noch ein bisschen weiter bis Epiphanias, das ist das Erscheinungsfest uns besser bekannt vielleicht als das Fest der Heiligen Drei Könige. In vielen Ländern wird auch Weihnachten erst am 6. Januar, also am Erscheinungsfest, gefeiert. Und ursprünglich war die Adventszeit eine stille, eine ruhige, eine geschlossene Zeit. Man durfte keine Feiern abhalten. Es gab keine Tanzveranstaltungen, die waren verboten. Und es wurden auch keine Hochzeiten gefeiert. Und bis ins 18. Jahrhundert war die Adventszeit sogar eine Fastenzeit. Das hat mich total verblüfft und verwundert. Es war mir nicht bekannt, dass man in den Wochen vor Weihnachten 40 Tage lang, so ähnlich wie auch vor Ostern, 40 Tage lang gefastet hat, um sich in seinem Inneren und in seiner Seele auf das, was eigentlich kommt, vorzubereiten. Advent, eine Zeit der inneren Besinnung auf das, was wir wissen, in Klammer Weihnachten, und auf das, was wir hoffen, nämlich die Wiederkunft Jesu. Leider haben sich die Akzente in unserer heutigen Zeit stark verschoben. Advent, das ist primär Folklore, Geschenke kaufen, es ist Nostalgie, es gehört einfach zur Weihnachtszeit dazu. Ich habe vor einigen Tagen mal im Internet recherchiert, Adventskalender. Und da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Der teuerste Adventskalender, den ich im Internet gefunden habe, der kostete 18.000 Euro. 18.000 in Worten, 18.000 Euro. Da fiel mir nichts mehr ein. Und was war das? Das war eine Sammlung von 24 kleinen Fläschchen auserlesenen Whiskys. Also ich wüsste meine Adventszeit sinnvoller zu verbringen, als einen Adventskalender für 18.000 Euro Tag für Tag zu öffnen und mir da so eine kleine Whiskyflasche anzuschauen. Ja, fast vergessen haben wir in all diesem Vorweihnachtstrubel und in dieser Adventszeit den Aspekt der Wiederkunft. Und das ist doch eigentlich der Advent, das Warten und die Ankunft, die Ankunftszeit, in der wir leben. Ja, Ankunft, so wie die Bibel Ankunft meint, das ist leider kein fixes Ereignis, sondern diese Ankunft, von der uns die Bibel schreibt, die beinhaltet eben dieses Warten. Und das größte Problem oder der größte Feind des Wartens ist die Langeweile. Ist es einfach, wenn nichts passiert, wenn Routine eintritt und irgendwie tritt das, worum es eigentlich geht, in den Hintergrund. Vor einiger Zeit ist mir ein Brief zugespielt worden. Es ist ein offener Brief und ich denke, die meisten wissen, was ein offener Brief ist. Ein offener Brief ist ein Brief, den jeder lesen kann, der eben nicht unter das Briefgeheimnis fällt, der vielleicht auf der einen Seite einen Adressaten hat, der aber auf der anderen Seite doch an viele Menschen gerichtet ist. Und ich stieß auf diesen Brief, auf diesen offenen Brief, als ich einen Text für die Predigt des ersten Adventssonntags suchte. Und hier ist dieser Brief. Ich lese ihn euch mal vor. Er ist geschrieben aus dem Himmelsbüro vom Chef persönlich. Am 28. November 2021, also heute. Liebe Laodicea, dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehre um zu Gott. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Euer euch liebender Jesus Christus. Was hat dieser Brief, dieser offene Brief, mit Advent zu tun, war mein erster Gedanke. Beim genaueren Betrachten wurde mir aber schnell klar, dass es durchaus ein Adventsbrief war. Ein Brief an eine Gemeinde, die in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn war. Eine Gemeinde, die sich leider mit ihren äußeren Umständen arrangiert hatte und das Ziel ihres Wartens, ihrer Hoffnung aus den Augen verloren hatte. Und die waren ja eigentlich damals, als dieser Brief geschrieben wurde, noch viel unmittelbarer in ihrer Gedankenwelt von der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus beseelt. Wir sind ja heute 2000 Jahre weiter und warten immer noch. Laodicea, was war das denn? Laodicea ist eine von 7 Gemeinden, die einen Brief, einen offenen Brief im Rahmen der Offenbarung bekommen haben. Wenn man heute auf die Landkarte schaut, sucht man vergeblich nach Laodicea, nach einigen anderen dieser Gemeinden übrigens auch. Laodicea ist eine Stadt gewesen in Kleinasien, in der Türkei, genauer gesagt in Anatolien. Heute gibt es diese Stadt nicht mehr, aber damals war die Stadt sehr bedeutend. Sie war am Kreuzungsweg von 2 Handelsstraßen und hatte schon eine Bedeutung als Handelsstadt und als Stadt des Reichtums. Wenn man sich ein bisschen schlau macht, dann findet man diese Bilder. Dieses Bild ist die Ausgrabungsstätte, wo früher Laodicea war. Wenn man den Tempel betrachtet, die Größe dieses Tempels, bekommt man so eine kleine Ahnung davon, wie bedeutend diese Stadt war. Und diese Stadt ist sehr früh durch Paulus zum Glauben gekommen. Also er hat dort den Grundstock der Gemeinde gelegt und die Gemeinde ist wohl auch ganz gut gewachsen. Aber die Gemeinde hatte ein kleines Problem oder war es vielleicht doch ein etwas größeres Problem. Wir verstehen es, wenn ich uns das nächste Bild zeige. Kennen vielleicht auch einige von euch, zumindest die, die sich schon mal mit einer Urlaubsreise in die Türkei auseinandergesetzt haben. Das sind die Kalksinterterrassen von Pamukkale. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das sind warme Bäder und viele Menschen fahren dorthin, um halt eben in diesen Kalksinterterrassen zu baden und dieses warme Wasser zu genießen. Und die Laodicea, die hatten eine Wasserleitung, ein Aquädukt, was eben von diesen Kalksinterterrassen ein paar Kilometer weg in die Stadt geführt wurde, dass man dort immer warmes, heilendes Wasser hatte. Und wie fängt unser Brief an? Ihr seid weder heiß noch kalt, ihr seid lau und deswegen spucke ich euch aus. Die Laodicea, die wussten sofort, was der Briefeschreiber mit diesem lauwarmen Wasser meinte. Der wusste genau, das war ein Bild, was man treffend da gar nicht hätte finden können, dass das Wasser, was eigentlich toll warm war und belebt hat und einem gut getan hat, bis es in der Stadt war, war es lau und lauwarmes Wasser möchte niemand. Da fühlt man sich weder wohl, wenn man sich reinsetzt, noch wenn man es trinkt. Das ist einfach ungenießbar. Und das Problem der Laodicea war ihre Überheblichkeit und ihre Selbstüberschätzung. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Das Problem der Gemeinde in Laodicea, sie waren von sich selbst überzeugt. Sie dachten, das, was wir tun, ist gut und ist richtig. Wir machen keine Fehler und vor allen Dingen, wir brauchen keine Hilfe von außen. Und Jesus, der ja der Urheber dieses Briefes ist, er stellt knallhart fest, du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Die Symptome, die er feststellt, arm, blind und nackt. Und er macht auch eine Diagnose. Und diese Diagnose, die ist im krassen Gegensatz zu der Lebensweise der Menschen in Laodicea. Laodicea war eine reiche Stadt. Es war die Stadt, in der es viele Banken gab, in der viele Geldgeschäfte abgewickelt wurden. Nackt. Ein wesentlicher Erwerbszweig der Stadt war ihre Bekleidungsindustrie. Die Stadt Laodicea war bekannt für die Herstellung von schwarzen Kleidern aus einem ganz besonderen Wollstoff. Und das haben die überall in der damaligen Gegend weit weg gehandelt. Und die Laodicea, die bildeten sich etwas auf die Heilkraft ihres Wassers aus den Thermen von Pamukkale ein. Und es gab in Laodicea eine kleine Industrie, die Arzneimittel hergestellt hat. Und nun kommt die himmlische Therapie. Ihr seid arm, ihr seid blind und ihr seid nackt. Was könnt ihr tun? Und da gibt es jetzt einige Vorschläge, nämlich die himmlische Therapie. Darum sollst du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf die Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Das Gold, was der himmlische Schreiber den Laodiceern anbietet, können wir eins weitermachen. Das Gold, was den Laodiceern empfohlen wird, es ist ein Gold, was im Feuer geläutert ist. Und dazu gibt es eine interessante Stelle aus 1. Petrus 1, Vers 7. Auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre und offenbar wird Jesus Christus. Das Gold, von dem die Bibel spricht, ist ein Gold, was in der höchsten Reinheit vorliegt, was überhaupt keinen Schmutz beinhaltet, sondern durch ein ganz, ganz heißes Feuer gereinigt wird. Und dieses Feuer, das ist der reine Glaube, den wir an Gott und an seinen Plan und an sein Werk haben sollten. Die Kleider, schwarze Kleider, damit haben die Laodicea Geld verdient. Was wird ihnen vorgeschlagen? Kauft von mir, kauft von Jesus die weißen Kleider. Dazu eine Stelle aus Offenbarung 7. Und einer der Ältesten antwortete und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Die weißen Kleider sind ein Symbol für die Rechtfertigung in Jesus Christus, sind ein Symbol dafür, wer die weißen Kleider trägt, der ist gerecht geworden durch das Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus. Sein Blut hat die dunklen, die schwarzen Kleider hell und weiß gemacht. Und sie sind ein Erkennungsmerkmal, ein Erkennungszeichen von uns, die wir uns Jesus Christus anvertraut haben und in seiner Vergebung leben. Augensalbe. Da tat ich mich ein bisschen schwer. Es gibt in der ganzen Bibel nur ein einziges Mal eine Stelle, wo das Wort Augensalbe vorkommt. Das ist ausgerechnet die in Offenbarung 3, in dem Sendschreiben an die Laodicea. Augensalbe, ich habe es nirgendwo gefunden. Aber dann ist mir doch eine Geschichte eingefallen, als Jesus einen Blinden geheilt hat. Das finden wir in Markus 8, dort steht: Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: Siehst du etwas? Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Eine ganz verrückte Art, einen Blinden zu heilen. Jesus spuckte ihm in die Augen. An einer anderen Stelle wird von einem Brei gesprochen, den er mit seinem Speichel und dem Staub der Erde angerührt hat. Nur Jesus kann von dieser Blindheit heilen. Nicht von der Krankheit blind zu sein, sondern von der Blindheit, die unsere Herzen blind macht, die unsere inneren Augen verschließt. Nur Jesus kann diese Augen öffnen. Nur er hat es in der Gewalt, nur er hat die Möglichkeit und die Kraft, uns von dieser Blindheit zu heilen. Es ist eine richtige Falle, in die die Laodicea getappt sind. In ihrer Überheblichkeit, wir brauchen keine Hilfe, es ist alles super, es ist alles toll bei uns, sehen sie ihre Probleme nicht und sie kompensieren sie in Gedanken mit dem, was sie für sich als gut empfinden. Sie sind ja nicht arm, sie haben ein tolles Konto auf der Bank dort in Laodicea. Nackig sind sie auch nicht, sie haben ja tolle schwarze Kleider aus den besten Stoffen, die damalige Zeit herstellen konnte. Und blind, dafür haben wir doch unsere guten Heilmittel aus unseren Manufakturen. Den Schatz des Glaubens haben sie durch irdischen Wohlstand, die mangelnde Gerechtigkeit vor Gott durch prächtige Kleider und die geistliche Blindheit durch vermeintliche körperliche Gesundheit kompensiert. Und für dieses Verhalten findet sich in unserem Brief kein Lob. Überheblichkeit ist viel gefährlicher für eine Gemeinde als Zweifel oder Verfolgung. Von den 7 Sendschreiben oder von den 7 Briefen, die die Offenbarung beinhaltet, ist nur ein einziger, nämlich der an die Gemeinde von Laodicea, ohne Lob. Alle anderen, die kriegen zwar auch ihr Fett ab, aber da ist zumindest ein klein bisschen etwas Positives drin. Aber hier im Brief an die Laodicea findet man so auf den ersten Blick überhaupt kein Lob. Warum ist das so? Ich habe lange darüber nachgedacht. Und dann ist es mir klar geworden, jedes Lob stärkt die Überheblichkeit und wiegt in falscher Sicherheit. Für mich ist dadurch klar geworden, dass es kein größeres Problem für eine Gemeinde geben kann, als dass sie sich mit allem, was sie tut, gut und sicher fühlt. In Vers 17 lesen wir, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Reich sein ist kein Problem. Genug haben ist auch kein Problem. Aber die Ansicht, ich brauche nichts, das ist eigentlich das Schlimme, was in der Gemeinde von Laodicea eingetroffen ist. Überheblichkeit macht blind vor dem, was man eigentlich wirklich braucht. Und Selbstüberschätzung, die schließt eigentlich aus, dass ich andere um Hilfe bitte. Ich brauche keine Hilfe, ich kann ja alles. Ich bin in der Lage, meine Probleme selbst zu lösen. Das merken wir als Einzelne und genauso sollten wir das auch als Gruppe, als Gemeinde merken. Und Jesus sagt der Gemeinde, du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Was sollte da ein Lob helfen? Ist das nun von Jesus ein endgültiges Urteil? Hat er damit den Stab über der Gemeinde von Laodicea gebrochen? Es gibt die himmlische Gnade. Denn Jesus sagt den Laodiceern, bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehre um zu Gott. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Also, Jesus legt den Finger in die Wunde, er zeigt mit harschen Worten auf, woran es fehlt, aber gleichzeitig sagt er, hier stehe ich, ich habe meine Arme weit offen für euch. Ich möchte, dass ihr zu mir kommt und dass ihr in Ewigkeit bei mir seid, weil ich bin der, der euch liebt. Und ich schreibe euch diesen Brief nicht, weil ich euch aufgegeben habe oder weil es mir stinkt zu sehen, was ihr macht, sondern ich schreibe euch diesen Brief, weil ich euch liebe, weil ihr meine Kinder seid und weil ich mit euch meinen Plan, den ich von Anfang an gehabt habe, weil ich diesen Plan mit euch zu Ende führen will. Als ich diesen Text gefunden habe, dachte ich mir, wo findest du einen guten Text für den ersten Advent? Ich wollte nicht einen Text nehmen, den man überall findet und der überall in der Adventszeit vielleicht gelesen und gehört wird, sondern ich habe gedacht, guckst du mal, was die Kirchen an Predigtvorschlägen für die Adventssonntage haben. Und in meinem Dusel, ich habe das Internet bemüht, gebe ich den 28.11. ein und gucke mal, was ist denn da für ein Perikopentext vorgeschlagen. Perikopentexte, das sind in der evangelischen Kirche die für die jeweiligen Sonntage vorgeschlagenen Predigtexte. Und am 28.11., was finde ich? Den Brief an die Laodicea. Da hatte ich das Ding an der Backe, aber ich bin im Nachhinein froh, denn es waren wirklich gute und wichtige Gedanken, die mir da geschenkt wurden. Aber es kommt eigentlich der Clou. Ich habe mich im Jahr geirrt. Aber Gott hat sich nicht geirrt. Gott hat mich ganz bewusst auf diesen Text geführt. Denn die Textstelle in Offenbarung 3, die ist erst nächstes Jahr am 28.11., oder dann am 29.11. fällig und da ist es kein erster Advent, da ist es der Ewigkeitssonntag. Da dachte ich, nee, wenn Gott mich auf so einen Text führt, dann macht er das nicht ohne Grund. Dann hat er mir diesen Text einfach vorgelegt, dass ich mir über diesen Text Gedanken mache. Und nicht nur ich mir, sondern ich mir für euch Gedanken mache. Jetzt denkt ihr, Mensch, der ist überheblich, steht vorne und predigt euch den Brief der Laodicea, macht Vorwürfe, blind, nackt und bloß, überheblich. Aber keine Angst, ich nehme mich da voll mit hinein. Das ist ein Text, der mich sehr, sehr getroffen hat. Und ich kann euch nur sagen, wenn er euch auch trifft, dann nehmt ihn euch zu Herzen. Denn der letzte Vers von unserem Brief, der heißt, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was Gott den Gemeinden zu sagen hat. Der Brief an die Laodicea ist ein offener Brief, ist ein Brief, der nicht nur explizit für die Laodicea geschrieben war, sondern das steht ganz am Anfang der Offenbarung, dass die Offenbarung etwas ist, was für alle gilt, die in der Nachfolge stehen. Und dieser Brief an die Laodicea, der sollte primär natürlich an die Leute dort gehen, aber auch an alle anderen, die in der gleichen Situation stehen, nämlich warten auf die Wiederkunft des Herrn und es passiert nichts. Und die in der Gefahr stehen, von einer Welt außenrum assimiliert zu werden, diese riesengroße Gefahr, nicht mehr das Wesentliche zu sehen, nämlich den Herrn Jesus Christus, der mit offenen Armen für uns bereitsteht. Und wenn ihr bereit seid zu hören, wenn ihr sagt, okay, ich stelle mich mal dieser Herausforderung, ich überprüfe mal, wie ist es bei mir? Bin ich überheblich? Denke ich, ich schaffe alles aus eigener Kraft? Oder täte es mir vielleicht gut, ein bisschen zu reflektieren, was passiert um mich herum? Wie sieht es bei mir in der Gemeinde aus? Wie sieht es in meiner Familie aus, in meinem Umfeld? Achtet auf das, was der Geist euch und uns zu sagen hat. Und das wünsche ich uns in der Adventszeit, dass wir nicht nur einkaufen und überlegen, was gibt es zu essen an Weihnachten, sondern dass wir uns mal wieder ganz neu bewusst machen, eigentlich leben wir im Advent in der Erwartung, in der Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und dass wir das alle unbeschadet, nicht nackt, blind und arm, sondern reich in weißen Kleidern, mit einem Glauben, der von ihm geläutert ist und voller Hoffnung auf ihn und sein Wiederkommen geprägt ist. Amen.